Asis Ains Uwes Indonesia Secait Oda Asian Ur UTC
Aus Jakarta der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 14. August 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Interessantes aus der Heimat, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunung Nursiah, Indah Sahania, Dora, Sri Unun und Puji Astuti. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Religionsminister lobte das harmonische Leben der religiösen Gemeinden in Bengkulu. Indonesien wartet noch auf die Abschaffung des amerikanischen Embargos. Biopharma konzentriert sich auf die Produktion der Halal-Impfstoffe. 228 VIP-Gäste werden dem IWF Weltbank treffen in Bali beiwohnen. Indonesische Botschaft in Dänemark hält kulturelle Vorführungen von Boyolali. Indonesien schätzt Russlands Bemühungen, um nachhaltigen Markt zu öffnen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Religionsminister Lukman Hakim Saifuddin lobte das harmonische Leben zwischen den religiösen Gemeinden im Dorf Rama Agung im Bezirk Bengkulu Utara. Ihm zufolge sollten andere Dörfer in Indonesien den Dorfeinwohnern in Rama Agung folgen. Im Dorf Rama Agung befinden sich die Moslems, die Katholiken, Hindus und Buddhisten. Trotz der Religionsvielfalt können die Dorfeinwohner in Rama Agung das harmonische, friedliche Leben erhalten. Dies teilte Minister Lukman Hakim Saifuddin am Freitag, den 3. August 2018 im Hatz Pilgerheim in Bengkulu mit, als er Rama Agung als ein Harmoniedorf verkündete. Bei der Gelegenheit lasen die religiösen Persönlichkeiten die Deklaration über die Ablehnung gegen den Radikalismus, Schwindel und Äußerung des Hasses vor. Minister Lukman Hakim Saifuddin würdigte die Bemühungen der religiösen Gemeinden und der Aufklärer, um das harmonische Leben zwischen den religiösen Gemeinden zu erhalten. Indonesien plant 11 in Russland hergestellte Kriegsflugzeuge von Typ Sukhoi Su-35 zu kaufen. Zurzeit wartet die indonesische Regierung aber noch auf die Abschaffung des amerikanischen Embargos. Dies teilte der indonesische koordinierende Minister für Politik, Recht und Sicherheit Wiranto am Freitag, den 3. August 2018, bei der Sonderkoordinierungssitzung über den Kauf von SU-35 und die Zusammenarbeit mit Südkorea zur Entwicklung der Jetzt-Kriegsflugzeuge KFX/IFX mit. Im August 2017 unterzeichnete der amerikanische Präsident Donald Trump das Gesetz über die Sanktionen für die Länder, die Waffen und militärische Fahrzeuge aus Russland kaufen. Aber im Juli 2018 bat der amerikanische Verteidigungsminister James Norman Mattis den Kongress darum, die Sanktionen zu verringern. Minister Wiranto begrüßte den Plan der amerikanischen Regierung zur Verringerung und Abschaffung der Sanktionen. Der Kauf von 11 Kriegsflugzeugen im Wert von 1,14 Milliarden US-Dollar soll dazu dienen, die alten Kriegsflugzeuge von Typ F-5 Tiger zu ersetzen. Der Kauf von 11 russischen Kriegsflugzeugen wird über das Barter-System durchgeführt werden. Indonesien wird die russischen Kriegsflugzeuge mit den indonesischen Exportprodukten wie Kaffee, Ölpalmen, Tee und anderen landwirtschaftlichen Produkten austauschen. Der Direktor des staateigenen Impfstoff- und Serumunternehmens Indonesiens, PT Bio Farma, Rahman Rustan, teilte am Freitag, den 3. August 2018, der Presse mit, dass PT Bio Farma die Verpflichtung habe, die Aufmerksamkeit auf die Produktion der Halal-Impfstoffe zu richten. Stufenweise wird PT Bio Farma die Halal-Zertifizierung für seine eigenen Impfstoffprodukte registrieren. Rahman betonte, der Halal-Zertifizierungsprozess müsse stufenweise durchgeführt werden, da einige Mischungsbestandteile der Impfstoffe importiert werden müssen und die Zertifizierung die Rohstoffdokumente von anderen Ländern brauche. Zurzeit führt PT Bio Farma die Forschungen durch, um den MR-Impfstoff herzustellen. Durch die Forschungen versuche PT Bio Farma bei der Herstellung der Impfstoffe die Nicht-Halal-Elemente, die von den Tieren abstammen, zu verhindern, erklärte Rahman Rustan weiter. PT Bio Farma setzt ein Ziel, im Jahre 2020 und 2024 die Entwicklungsforschungen stufenweise fertig zu sein. Nur 7 der 57 Mitgliedsländer der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation OIC haben die Impfstofffabriken. Indonesien ist das einzige Land von diesen 7 Ländern, deren Impfstoffprodukte von der Weltgesundheitsorganisation WHO anerkannt werden. Der Leiter der regionalen Polizei Balis, Polizeigeneralinspektor Petrus Reinhard Kolose, erklärte am Donnerstag, den 2. August 2018 vor der Presse, dass die Polizeibeamte von Bali mehr als 288 VIP-Gäste schützen werden, die vom 8. bis 14. Oktober 2018 dem jährlichen Treffen zwischen der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds IWF beiwohnen werden. Sie sind die wichtigen Gesandten wie die Finanzminister aus der ganzen Welt, Gouverneure der Zentralbanken, Chefs der Banken und die Unternehmer aus 189 Ländern. Golose zufolge habe die indonesische Regierung bei den Treffen im Mai und Juli 2018 in Washington DC, den USA, die Vorbereitungen und die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen mitgeteilt. Die indonesische Botschaft in Kopenhagen veranstaltete erneut die indonesischen Kunst- und Kulturvorführungen in Dänemark mit der Boyolali Kunstdelegation, der in Kopenhagen anwesend war, um die Kunst und Kultur aus Zentraljava zu fördern. Der Leiter des Informationsgesellschaft und Kulturamtes der Indonesischen Botschaft in Kopenhagen, Ismail N. Pulungan, teilte am Freitag, den 3. August 2018, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass Dänemark das dritte besuchte Land war, nachdem die Boyolali Kunstdelegation zuvor in Schweden und Norwegen die traditionelle Kunst Javas vorgeführt hatte. Die Kunst- und Kulturvorführungen fanden in der Botschaft in Kopenhagen statt, an der 200 geladene Gäste teilnahmen, darunter mehrere ausländische Botschafter und andere VIP-Gäste, die dänische Gemeinde und die Diaspora Indonesiens sowie die Großfamilie der Indonesischen Botschaft in Kopenhagen. Der indonesische Botschafter in Dänemark, M. Ibnu Said, sagte, dass der Besuch der Boyolali Kunstdelegation in Dänemark die Vielfalt der indonesischen Kultur, einschließlich einiger traditioneller Tänze, die in die dänische Gesellschaft eingeführt werden können, in Bezug auf die Kunstaufführungen gezeigt hat, Platz auf dem Hof des Botschaftsbüros in Kopenhagen. Die Kunstdelegation aus der Stadt Boyolali arbeitete mit der Tanzgruppe Inda Dance aus Dänemark zusammen. Die Tänzen wie Kalarida Tanz, Kusuma Bangsa Tanz, Pujang Ganung Tanz und Masken Tanz vorzuführen. Indonesien schätzt die Bemühungen der russischen Regierung, um den Markt für die indonesischen Palmölprodukte zu öffnen. Außerdem wird Indonesien mit den russischen Interessenvertretern zusammenarbeiten, um die Schwarzkampagne gegen die indonesischen Ölpalmen zu behandeln. Dies teilte die Sekretärin des Generaldirektorats für Amerika und Europa, Ratu Silvi Gayatri, mit. Sie war die Hauptsprecherin bei einer Diskussion über Ölpalmen, die während des indonesisch-russischen Geschäftsforums veranstaltet wurde. Das Geschäftsforum findet vom 2. bis 5. August 2018 in der indonesischen Botschaft in Moskau statt. Die Diskussion hat die hohe Qualität von der indonesischen Ölpalmen, die Applikation und Aktuelles zum Thema. Ratu Silvi Gayatri sagte weiter, Palmöl sei ein wichtiger Rohstoff, der wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes beitrage, da es direkt den Lebensunterhalt von 2,3 Millionen indonesischen Bauernfamilien betreffe. Sie fügte hinzu, dass der Palmölsektor erheblich zur Beseitigung der Armut beitrage und 4,2 Millionen Arbeitsplätze biete. Ratu sagte, aus diesem Grund setzen die indonesische Regierung und der Wirtschaftssektor die Zusammenarbeit mit Russland im Palmölsektor sehr. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 59%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Interessantes aus der Heimat. Einzigartige und interessante Informationen aus verschiedenen indonesischen Gebieten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm berichten wir über interessante Ereignisse aus einigen indonesischen Regionen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Regierung der Stadt Banda Aceh durch das Jugend- und Sportamt führte Schulungen für Jugendliche der Anti-Drogen-Generation durch. Die Veranstaltung wurde von Banda Aceh Bürgermeister Aminullah Usman in Banda Aceh am Mittwoch, den 1. Juli, eröffnet.
an dem Training namen 90 Jugendliche von Vertretern von 90 Gampong in Banda Aceh teil. Bei der Eröffnung der Veranstaltung sagte Bürgermeister Aminullah, dass die Rolle der Menschen bei der Beseitigung des Drogenmissbrauchs in Banda Aceh und Aceh im Allgemeinen wirklich gebraucht wird. Erklärte auch, dass, obwohl die Verbreitung der Drogen nicht so groß ist wie in anderen Städten in Indonesien, Bürgermeister Aminullah die Einwohner von Banda Aceh bittet, wachsam zu bleiben. Das Training soll das Wissen über die Gefahr von Drogenmissbrauch erhöhen. Mit dem Training wird hoffentlich das Jugendbewusstsein über die Gefahr der Drogen zunehmen und den Wunsch haben, sich mit Gampong-Gampong zu unterhalten. Der Leiter der Nationalen Antidrogenagentur von Aceh, Brigadier General Faisal A.N., der an der Veranstaltung teilnahm, förderte auch, dass die Jugendlichen die Aktivisten im Kampf gegen die Drogen sein sollten. Verschiedene Bemühungen werden von der regionalen Regierung, einschließlich Forscher der Hochschule, durchgeführt, um Reichtum der regionalen Kultur zu bewahren, wie Batikmotiv von Minang, das derzeit Verbraucher von außerhalb von West-Sumatra anzieht. Der Forscher des Minang-Motivs der Universität von Andalas, Toti Sri Mulyati, sagte am Mittwoch, den 1. August 2018, zu RRI, dass West-Sumatra über einen Reichtum an Ressourcen verfügt, der einzigartig ist. Dies wird von verschiedenen Dekorationen von Rumah Gadang und einem anderen Songket gezeigt. Die Andalas Universität forscht seit 2016 und hat mehr gelernt, indem sie Partner, die Batikunternehmer der Region, eingeladen hat. Toti Sri Mulyati hoffte, dass das Minang-Motiv in West-Sumatra fest verankert ist und sich früh am 30. August zusammenschließen wird. Die Auswahl der Batik Minang Jugendlichen wird von Studenten in West-Sumatra getroffen. Neben der Auswahl der besten Batik Minang Jugendlichen wird auch ein Batik Minang Training mit 20 Teilnehmern durchgeführt. Von der Veranstaltung erhofft man sich Batik-Handwerker, die mit ihrer Beharrlichkeit in der Lage sind, die besten Arbeiten der regionalen Jugend zu produzieren. Das Training wird auch an Batik-Handwerker durchgeführt, die zuvor Batik-Geschäfte betrieben haben, mit der Hoffnung, dass eines Tages die Produkte von Mikro, Klein und die zuvor Batik-Geschäfte betrieben haben, mit der Hoffnung, dass eines Tages die Produkte von Mikro, Klein und Mittelunternehmertum in der Lage sein werden, den internationalen Markt zu durchdringen. Das Bibliothek- und Archivbüro von Yogyakarta lud die Chatra Kebaya Gemeinde ein, um einen neuen Dienst von Alexa zu lancieren. Es gibt lokale Sammlung von Yogyakarta. Der amtierende Leiter des Amtes Wahyu Hendrat Moko. Der amtierende Leiter des Amtes Wahyu Hendrat Moko in der Alexa Gründung sagte am Mittwoch, den 1. August 2018 in Yogyakarta, dass der Service eine Innovation in der Bibliothek von Yogyakarta ist, die Sammlung der Bibliothek mit Yogyakarta Nuansung präsentiert. Dies steht im Einklang mit der Pflicht der Bibliothek,
die Umsetzung des Zentrums der lokalen Kultur zu unterstützen, um die Liebe der Menschen zur lokalen Kultur zu fördern. Wahyu fügte hinzu, dass Alexas Innovation in den letzten beiden Jahren die Aufmerksamkeit vieler Parteien auf sich gezogen haben. Neben der Veröffentlichung durch viele Massenmedien gelang es Alexa auch, Unterstützung von der Gemeinschaft zu erhalten. Unterdessen sagte der Projektleiter von Alexa in Yogyakarta, Ismawati Retno, nach dem Start des Alexa-Dienstes, dass der Service Innovation als Unterservice der Verwaltung der Sammlung der Bibliothek mit Jogja in Yogyakarta ist. Ismawati Retno erklärte auch, dass es mehr als 300 Buchsammlungen gibt, die Jogja enthalten. Alle von ihnen sind mit der traditionellen Kultur, dem populären regionalen Potenzial, der Geschichte, dem Tourismus, der Architektur der Stadt, der Literatur, dem Studium der Kunstkultur und auch mit der Entwicklung von Yogyakarta von Zeit zu Zeit und mit allen Informationen über Yogyakarta verbunden. In Zukunft plant ihr Büro eine Reihe von Sammlungen durch die Zusammenarbeit aller Organisationen der regionalen Regierung in Yogyakarta zu erweitern. Später, wenn das Buch über Yogyakarta veröffentlicht wird, kann dies gewährt werden. Alexa wird auch Informationen über alte Schriften liefern, sodass es für die Menschen leichter ist, die alten Schriften des Yogyakarta Königreichs zu kennen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Interessantes aus der Heimat. Auf Wiederhören!
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 4. August regneten sie einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem 4. August 1947, an dem die niederländische militärische Aggression beendet wurde. Dies geschah, nachdem die Niederländer und Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gehorchten und ihre militärischen Aktionen gegen Indonesien einstellten. Durch den Generalgouverneur von Niederländisch-Indien, H.J. van Mook, kündigte die niederländische Regierung einen Waffenstillstand an, der am 4. August 1947 24 Uhr in Kraft trat. Die indonesische Regierung begrüßte diese Waffenstillstandentscheidung sehr. Am 4. August 1992 gewann die indonesische Mannschaft ihre ersten Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen in Barcelona, nachdem die indonesische Badminton-Spielerin Susi Susanti das Damen-Badminton und Alan Budi Kusuma das Herren-Badminton gewann. Dies ist auch das erste Mal, dass Badminton als offizieller Zweig der Olympischen Spiele antrat. Im Finale gelang es Alan Budi Kusuma, Ardi B. Wiranata, seinen indonesischen Badminton-Kollegen. Mit einem Skor von 15-12, 18-13 zu besiegen. Wenige Stunden nach dem Alan die Goldmedaille gewonnen hatte, gewann Indonesien die Goldmedaille durch Susi Susanti. Sie konnte den Widerstand von Bang So-hyun, der Frauen-Einzelspielerin aus Südkorea, mit 5-11, 11-5 und 11-3 überwinden. Am 4. August 2007 wurde das Phoenix-Raumschiff ins Leben gerufen. Phoenix ist eine unbemannte NASA-Raumsonde, die unter dem Mars-Scout-Programm zum Mars gestartet wurde. Dieser ist der viertnächste Planet von der Sonne. Phoenix hatte die Aufgabe, nach einer natürlichen geeigneten Umgebung für das Leben von Mikroorganismen auf dem Mars und die Geschichte des Wassers auf dem Planeten zu erforschen. Das Fahrzeug wurde am 4. August 2007 gestartet und am 25. Mai 2008 auf dem Mars gelandet. Am 25. Juni 2008 bestätigte die NASA die Entdeckung von Eis auf dem Mars, nachdem sie weiße Objekte in einem Landegraben entdeckt hatte. Phoenix wurde als sechste Landung auf dem Mars und als erste Landung in der Polarregion des Mars registriert. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Qatar investiert im indonesischen Tourismus. Qatar wird 500 Millionen US-Dollar in Indonesien investieren, um den Tourismus vor allem in fünf indonesischen Haupttouristenzielen zu entwickeln. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara wurde der Vertrag dafür am Mittwoch den 1. August dieses Jahres in Jakarta vom Vorstandsvorsitzenden von Qatar Investitionsbehörde QIA Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani und vom indonesischen Koordinationsminister für Maritime Angelegenheiten Luhut bin Sarpanjaitan unterzeichnet. Dabei sagte Luhut bin Sarpanjaitan, Qatar wolle auch Imbo von Hotels und Flughäfen investieren wollen, sowie an der Entwicklung von 10 neuen Bali-Touristenzielen teilnehmen. Qatar solle aber nur an der Entwicklung von 5 bestehenden Touristenzielen teilnehmen. Sie seien der Tobasi, Banyuwangi, Labuan Bajo, Borobudur und Mandalika. Der Minister Fufot, neben dem Engagement der Investition, wolle Qatar auch in der Landwirtschaft und Fischerei in Zentral Kalimantan investieren. Qatar sei auch daran interessiert, den direkten Flug nach Banda Aceh zu eröffnen und gleichzeitig Aquakultur in Sabang aufzubauen. Laut Panjaitan Weather Qatar, ein Hotel mit 5 Sternen in Mandalika, di Provinsi West Nusa Tenggara, Bawan. In diesem sagte der Vorstandsvorsitzende von Qatar Investitionsbehörde, Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani, dass seine Regierung für QIA bereit sei, einen großen Fonds auszugeben, um in 10 indonesischen Touristenzielen zu investieren. Diese 10 Touristenziele sollen Neues Bali genannt werden. Sheikh Abdullah Fufod, dass die Investition von QIA seit der Erledigung der Unterzeichnung dieses Vertrages geweiht werde. Dafür gebe es keine bestimmte Frist für die Investition dieser 10 Touristenziele. QIA werde im Bau von Hotels und Infrastrukturen investieren, um diese zu fördern. Ich habe eine große Hoffnung auf das Engagement dieser Kooperation. Er erklärte weiter, dass der Plan Indonesiens zum Bau und zur Entwicklung seiner touristischen Industrie eine interessante Chance für Qatar sei, um sein Portfolio der Staatsinvestition auf der ganzen Welt vor allem im Tourismusbereich zu stärken. Sheikh Abdullah gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass er mit dem Koordinationsministerium für maritime Angelegenheiten zusammenarbeiten könne, um die neue Bali-Touristenziele als Haupttouristenziele der Welt zu identifizieren und entwickeln. Qatar werde ebenso im Landwirtschaftsbereich im Gebiet Ost-Indonesien und der Fischerei in Zentral Kalimantan investieren. Im Verteidigungsbereich sei Qatar auch daran interessiert in der Entwicklung der Schiffe, Gummiboote für Sondertruppen und in der Herstellung der Munition zu investieren. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens wieder. Wir werden Ihnen Pokea Satay aus Südost Sulawesi vorstellen. So bleiben Sie bei uns, bei der Stimme Indonesiens in RRI World Service Voice of Indonesia. Neben der Kurzwelle 3325 kHz können Sie uns auch über Livestream in www.voinews.id hören. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Zuhörer, wenn Sie gerade in Indonesien, besonders Südost Sulawesi, Urlaub machen, sollten Sie Pokea Satay, ein einzigartiges Gericht aus Südost Sulawesi, ausprobieren. Denn die Hauptzutat dieses Satays ist die Süßwassermuschel. Dieses Satay wird normalerweise in der Umgebung des Strandes verkauft. Doch findet man es ebenso in kleinen Geschäften im Dorf Pohara im Bondola-Distrikt des Konoha-Bezirks Südost Sulawesi Provinz. Liebe Zuhörer, auf der lokalen Sprache bedeutet Pokea die Muschel, ein endemisches Tier in Südost Sulawesi. Diese Muschel lebt nur im Pohara-Fluss des Konoha-Bezirks. Pohara liegt ca. 25 km von der Zentralstadt Kendari aus.
dieses Dorf kann in circa einer Stunde mit dem Bus in Richtung Kendari Unaha erreicht werden. Unaha ist die Hauptstadt des Konawe Bezirks. Von da aus können Sie direkt mit dem öffentlichen Verkehrsmittel nach Pohara fahren. Das Pokea Satay ist ein Gericht. Das Pokea Satay ist ein Gericht, das den Ort bekannt gemacht hat. Liebe Zuhörer, Pokea ist eine Art von Muschel, die im Fleisch wertvolle Nährstoffe, die die Leberfunktion im menschlichen Körper beschleunigen können, enthält. Es wird auch angenommen, dass die Essenz des Muschelfleisches bei Rheuma und Arthritis Erkrankungen als Medikament wirkt. Pokea Satay kostet wenig, nur 1000 pro Spieß. Das Satay besteht aus dem Muschelfleisch, das mit scharfen und süßen Zutaten gewürzt ist. Man isst Pokea Satay normalerweise mit sogenanntem Lemper, der gebrannt und gedampft ist. Lemper ist ein Klebreis, der in Bananenblättern verpackt ist. Dieses Lemper heißt dort Gogos. Ein Portion besteht aus 6 Satay-Spießen, die mit Erdnusssoße serviert werden. Liebe Zuhörer, Pokea Satay aus Pohara ist wegen seiner Köstlichkeit berühmt und macht das Dorf zum Touristenziel. Der Prozess der Herstellung ist ziemlich einfach. Am Anfang kocht man Wasser. Danach werden die Muscheln eingegeben, bis sie gekocht und die Muschelschale sich von selbst öffnet. Um die Muscheln gleichmäßig zu kochen, entfernt man dann die Muscheln aus ihren Schalen und lässt sie im gekochten Wasser. Danach werden das Muschelfleisch mit dem Spieß gestochen. Ein Satay-Spieß besteht aus mehr als 5 bis 6 Muscheln und wird auf die Servierplatte gelegt. Die Hauptzutat des Gewürzes ist Erdnuss. Der Geschmack von Pokea Satay entsteht aus dem Kochprozess der Herstellung der Erdnusssoße. Dabei gibt es eine Mischung von Erdnüssen mit Chilisauce, die mit der Brühe der gekochten Muscheln vermischt wird. Man fügt dann Sojasauce und braunen Zucker hinzu und kocht das Ganze, bis das Gewürz verdichtet. Liebe Zuhörer, das war Pokea Satay, das Gericht aus Südost-Sulawesi. Neben ihrem Geschmack gibt es auch die Vorteile für unseren Körper. Wir schließen unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Vielen Dank fürs Zuhören von der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Präsentiert
Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute sprechen wir über Papua Batik. Cendrawasih Tifahonai Komoro Sentani und Asmat. Die fünf obigen Namen kommen aus Papua. Aber wissen Sie, dass diese Namen auch Namen für Batikmotive sind? Papua hat ihre eigene Batikmotive. Es ist immer noch sonderbar zu wissen, dass Papua Batikmotive hat, weil Batik immer mit der Insel Java identifiziert wird, wie Megamendung, Truntum, Macheten oder Kawung-Motive. Papua Batik entwickelt sich, nachdem die indonesische Regierung 1985 vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen UNDP für das Ermächtigungsprogramm in Ostindonesien unterstützt wurde. In diesem Programm brachte die lokale Regierung insbesondere direkte Batik-Trainers aus Java, insbesondere Yogyakarta, mit. Die Unterschiede zwischen Papua-Batik mit Batik aus anderen indonesischen Regionen sind Motive. Wenn das Motiv von Solo und Yogyakarta normalerweise symmetrisch gemacht wird, dann ist Papua-Motiv genau das Gegenteil. Papua-Batik-Motive sind oft asymmetrisch mit einer Kombination von hellen Farben gemacht, wodurch Papua-Batik-Motive exotischer aussehen. Der andere Unterschied ist, dass Java-Batik-Motive mehr Symbole haben, werden Papua-Batik-Motive meist den natürlichen Elementen zeigen. Das Papua Batik hat fünf Hauptmotive. Sie sind Cendrawasih, Tifahonai, Komoro, Sentani und Asmat. Das Cendrawasih-Motiv unterstreicht die Schönheit von Cendrawasih oder Paradiesvögel. In diesem Batik-Motiv gibt es kein Pflanzenmuster. Cendrawasih-Vögel wird in der goldenen Farbe gefärbt. Das Bild ist auffälliger, besonders bei der roten Grundfarbe. Tifahonai-Batik-Motive hat eine tiefe philosophische Bedeutung. Das Motiv bedeutet Heim der Glückseligkeit. Das Haus wird von Glück erfüllt. Komoro-Batik-Motiv ist einzigartig mit seinem asymmetrischen Motiv. Dieses Motiv stellt die Schönheit der Natur und die Einzigartigkeit der Kunst der Komoro-Volksgruppe dar. Normalerweise ist Komoro-Batik-Motiv ein Symbol der Gesellschaft Schichte. Komoro-Batik-Motive weisen manchmal Unterschiede auf, die von Stilen, plastischen Ausdrücken, Kleidung oder Accessories reichen, nicht selten auch von typischen Pflanzenmotiven Papuas. Das Sentani-Batik-Motiv hat ein kreisförmiges Zeichnungssymbol. Sentani-Batik-Motiv mit der Eigenschaft des hölzernen Kreises mit Kreisart mit Farbe nur ein oder zwei Farben und dort ist auch unterschiedliches Motiv mit Note der Goldlinie und Spitzname Batik Prada. Batik-Motiv Asmat ist eines der bekannten Batik-Motive, symbolisiert mit Asmat-Holzstatuen. Dieses Batik-Motiv hat markante Merkmale, nämlich die Farbe ist mehr braun mit einer Mischung aus Erde- und Terrakotta-Farben. Liebe Zuhörer, das war das Programm Dies und Das mit Papua Batik. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Poplieder präsentieren, die von der Gruppe 420 gesungen werden. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz oder über Livestream in voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Kita Pasti Tua, Wir sind alt sicher. Das Lied Kita Pasti Tua ist ein Teil von dem neuesten Album von 420 mit dem Titel Ego dan Fungsi Otak, Ego und die Funktion von Gehirn. Die Lyrik in dem Lied Kita Pasti Tua erinnert die junge Generation daran, dass sie alt sein werden. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun Kita Pasti Tua. Gute Unterhaltung.
Ini cerita ketika tulang mulai menua. Masih mungkin ada hasrat yang menggebu-gebu, berkumpul dan bernyanyi seperti dulu. Wajah tampanku keriput dan badanku membungkuk, rasa ingin tak percaya. Kini ku menua, tak menggoda layaknya saat muda. Tampanku keriput dan badanku membungkuk, rasa ingin tak percaya. Kini ku telah menua, tak menggoda layaknya saat muda.
Thank you.
Liebe Musikfreunde, das war Kita Pasti Tua von 420. Im Jahre 2010 wurde die Gruppe 420 von der Toleranzvereinigung namens 420 gegründet. Danach waren die Gründer von 420 die Aktivität sehr bedeutet. Dadurch wurde die Musikgruppe 420 gegründet. Sie besteht aus Ari, Nui und Rots. Liebe Hörerfreunde, wir präsentieren Ihnen das Lied mit dem Titel Zona Nyaman. Angenehm. Viel Spaß beim Zuhören.
Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari terang, keluarlah dari zona nyaman. Sebilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati kita ini insan bukan seekor sapi. Sebilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Ekoku merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Seekor sapi, sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Because
Das war Zona Nyaman von 420. Die Musikgruppe 420 spielt Musik im Genre Pop und Folk. Die Lyrik in diesem Lied hat das Thema Pluralismus, Toleranz und Existentialismus. Die Vereinigung von dem Arrangement und die Lyrik in dem Lied Zona Nyaman ist gut und die tiefende Bedeutung. Liebe Musikfreunde, zum Schluss unseres Programms Musik Regenbogen präsentieren wir Ihnen das Lied mit der Musikbegleitung von akustischer Gitarre und der Stimme vom Regen ist das Lied Kusut von dem Geschrei von jemandem, der gerade von seiner Geliebte verliest. Hören Sie nun Kusut, das von der Musikgruppe 420 gesungen wird. Auf Wiederhören!
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.